vielseitige Schleimer, was wir von Schnecken lernen können. Am Mikrofon ist Gregor Papsch. Sie ist der gemüsevertilgende Schädling, der Albtraum aller Gärtner. Kinder sind fasziniert von ihrer Schönheit und Ausdauer. Erwachsene schätzen sie höchstens noch auf dem Teller. An der Schnecke scheiden sich die Geister. Dabei hat sie so viel zu bieten, ob in der Krebs- und Demenzforschung, als Ideengeberin für Architektur und Design oder als Wappentier der Slow-Life-Bewegung. Schnecken sind unterschätzte Kunstwerke der Evolution und wir nehmen sie uns heute vor in den nächsten 45 Minuten mit meinen drei Gästen, die eines verbindet, natürlich ihre Leidenschaft für Schnecken. Dr. Florian Werner ist Literaturwissenschaftler und hat für die Reihe Naturkunden im Mattes und Seitz Verlag eine Art Kulturgeschichte der Schnecke geschrieben. Rita Goller ist Schneckenzüchterin im baden-württembergischen Münsingen, die Schneckenpäpstin von der Alp wird sie genannt. Sie wird uns von ihren Erfahrungen berichten. Und ich begrüße Professor Dr. Michael Schrödel. Er ist Zoologe und Leiter der Weichtiersektion der Zoologischen Staatssammlung in München. Herr Schrödel, Sie gleich zu Beginn. Woher kommt die Liebe zu den Weichtieren und zumal den Schnecken?
Ja, ich war schon immer sehr meeresinteressiert und habe dann ein Jahr in Chile Meeresbiologie studiert und da bin ich am Strand über eine Meeresnacktschnecke gestolpert, die da so rumgekrochen ist und dann habe ich den zuständigen Professor gefragt, was ist denn das? Und er konnte es halt nicht so wirklich erklären, habe mir gedacht, super, das wird mein Diplomarbeitsthema und dann seitdem beschäftige ich mich mit Meeresnacktschnecken und zu den Landnacktschnecken kam ich über meine Frau, die versucht hat, Salat im Garten zu züchten.
So die klassische Art und Weise, wie man zu den Schnecken kommt, als genau. Hobbygärtner. Wir müssen den Biologen gleich zu Beginn fragen und klären, Schnecke, Schneck, Schnegel, wie heißt es denn jetzt eigentlich genau?
Also in Bayern heißt es der Schneck, ansonsten heißt es die Schnecke oder die Schnecken und Schnegel ist eine Familie von Nacktschnecken, die es bei uns gibt und das Wort setzt sich zusammen aus Schnecke und Egel. Das wird dann der Schnegel und es erklärt auch, wie diese Tiere ausschauen, nämlich sehr lang und dünn können die sich strecken, wie ein Egel.
Und im Schwäbischen, Frau Goller, wie sagen Sie Schneckle?
Natürlich, Schneckle, ja.
Die Schneckle.
Hört sich doch besser an.
Sie betreiben eine Schneckenzucht.
Ja.
Wie viele Tiere haben Sie oder wie muss man sagen, halten Sie?
Gut, ich habe so zwischen, sage ich mal, 25.000, 30.000 Tiere habe ich im Moment noch. Und ja, die Jungen sind jetzt gerade ausgeschlüpft. Das ist natürlich immer faszinierend. Die kleinen Schnecklein, wenn sie unterwegs sind, die haben alle schwarze Fühler. Und es ist einfach immer wieder schön, die Schnecke zu beobachten. Für die Hektiker wäre das ganz klasse, da ein bisschen zuzuschauen.
Ist das schon ein Grund, warum ausgerechnet die Schnecke, weil sie so herrlich langsam ist?
Gut, die Schnecke ist natürlich ein faszinierendes Tier insgesamt. Ich habe mich ja vor 20 Jahren intensiv mit ihr befasst und auch heute noch. Es ist immer wieder interessant, die Schnecke zu beobachten. Mein Mann selber ist auch mit dazugekommen, als er das sich einige Jahre angeschaut hat, ist er jetzt auch sozusagen Schneckenspezialist geworden. Ist immer ganz nett. Von dem Tier kann man so viel lernen. Das ist einfach immer wieder faszinierend.
Als Schneckenzüchterin, wie nah, Frau Goller, sind Sie Ihren Tieren? Sind das auch irgendwie Haustiere oder ist das jetzt nur ein gewerblicher Betrieb?
Wie der andere auch? Das sind auch, im gewissen Sinn sind schon Haustiere. Das ist auch ein Hobby, kann man als Hobby bezeichnen, weil so viele Schnecken habe ich ja nicht. Letztendlich, es hört sich zwar viel an, aber die Schnecke sind mehrere Altersgruppen drin im Gehege und ich kann ja nur die 4-5-Jährigen dann letztendlich auf den Tisch bringen. Und selbst die haben noch Chance, also auch 4-5-Jährige da dann zu überleben, also im Gehege. Wenn ich sie nicht raussortiere, dann kriegt sie irgendwann mal ihr Gnadenbrot, bis sie dann stirbt und dann ist das schöne große Haus, das dann übrig bleibt, natürlich auch wieder faszinierend.
Aber so nah, dass sie Kosenamen vergeben, soweit ist es dann doch nicht Schnecki oder
Nein,
Herbert.
Also wenn man Schneckenrinnen macht, noch kriegt sie immer einen Namen. Und der bleibt dann oft auch noch länger auf dem Schneckenhaus. Das ist immer ganz interessant, wenn man dann reinschaut.
So, das war bei Ihnen anders, Herr Werner, ne? Ihre Schnecken hatten allesamt Namen, ne? Oder vielmehr die Ihrer Kinder. Habe ich gelesen.
Die hatten alle Eigennamen, genau. Sie haben eben schon erwähnt, dass sozusagen Kinder sich ganz besonders faszinieren für die Schönheit, natürlich vor allem der Gehäuseschnecken. So war es auch bei meiner Tochter, die vor, es muss jetzt 7 Jahre her sein, aus der Kita eines Tages eben einen Schwung so schwarzmündiger Bänderschnecken, also dieser kleinen, unglaublich verschiedenartig gefärbten Schnecklein mit nach Hause brachte und die wir dann auch in einem Aquarium oder Terrarium zu Hause hielten. Und die bekamen natürlich alle Namen, wie sie es gehört. Annabel, Piepsi, Udo und Hegel.
Hegel ist gut.
Genau.
Hegel wie der Schnegel.
Hegel wie der Schnegel und natürlich auch wie der deutsche Philosoph. Nach ihm war sie benannt.
Ja, die Schnecke schreiben Sie in Ihrem Buch, Ihr absolutes Lieblingstier. Zwei Sätze, warum ist das so?
Ja, ich habe dann gemerkt, eben als wir diese Schnecken im Haus hatten, als wirklich Haustiere, dass ich eigentlich diesen Tieren schon lange sehr zugetan war und dass sie ganz viel in sich vereinen, was mich als Literaturwissenschaftler und als Schriftsteller irgendwie fasziniert, eben dass sie so im wahrsten Sinne des Wortes sehr schillernde Wesen sind. Und zwar nicht nur schillernd, weil sie eine Schleimspur hinterlassen, sondern weil man nicht so richtig sagen kann, eben sind sie weich oder hart. Ne? Sie changieren so fast zwischen dem Mineralischen und dem Animalischen und dem Botanischen, weil sie eben mit unglaublich vielen Ekeltabus doch immer wieder belegt sind. Vor allem die Nacktschnecken natürlich, dann aber auch wieder als Delikatesse gelten, weil sie im Christentum lange Zeit als Symbol der Keuschheit oder gar der unbefleckten Empfängnis galten, aber auch als Symbol der Wollust. Also man weiß gar nicht genau, was sind eigentlich diese Tiere und was sind sie für uns, für den Menschen? Und das hat mich wahnsinnig fasziniert.
Ja, was sind das für Tiere, Herr Schrödel? Warum finden die meisten Menschen Schnecken eklig?
Ja, das kann ich gar nicht so sehr verstehen, weil ich in der Staatssammlung auch gelegentlich Führungen mache für Kindergärten oder für Grundschulen. Und die Kinder, haben wir ja gerade schon gehört, sind da sehr offen. Ja, die schauen sich die Schnecken an, die Schnecken schauen sich die Kinder an. Dann sage ich, guck mal, die Schnecken schauen euch jetzt an. Und wenn man hier ein bisschen auf den Fühler stupst, dann zieht sich der einseitig zurück. Und dann sind die Kinder immer total fasziniert und begeistert. Und die Kindergärtnerinnen, die da meistens dabei sind, die gucken am Anfang meistens noch, ja, nicht so, ein bisschen verzagt, sagen wir mal. Ja, aber ich lasse da immer alle anfassen und das mache ich mit den Studierenden genauso. Also bei mir in den Kursen werden Schnecken angefasst und dann ist diese Anfangsüberwindung, die legt sich dann. Und es ist wie immer, wenn man sich dann anfängt, mit den Tieren zu beschäftigen, dann gefällt es den meisten Leuten zumindest dann auch. Ja, und warum es vielen Erwachsenen nicht gefällt, ja, so Vorbehalte gegen Schleim, gegen versteckte Lebensweise, die Kriecherei, ja, es sind ja auch viele negative Assoziationen mit Schnecken verbunden, Schleimer, Kriecher, was weiß ich, was Herr Werner ja auch in seinem Buch so schön schreibt. Und das muss erstmal wieder aus dem Hirn raus und das geht eigentlich nur durch praktische Erfahrungen.
Habe ich das bei Ihnen gelesen, Herr Werner? Wir ekeln uns vor dem Schleim und vor der Schnecke, weil er uns an unsere vorgeburtliche Existenz erinnert?
Genau, das ist eine Denkfigur, die geht, glaube ich, ursprünglich auf die Philosophin Julia Kristeva zurück, die sehr viel geschrieben hat über den Ekel und warum wir Ekel empfinden vor bestimmten Tieren oder Gegenständen oder Dingen. Und das sind eben oft natürlich Dinge wie, ja, eben auch wie bestimmte Körperflüssigkeiten oder eben der Schleim der Schnecke, die auch so die Grenze zwischen innen und außen immer wieder in Frage stellen. Ne? Weil wir stellen uns natürlich vielleicht auch vor, dass wir selber irgendwie bluten oder eitern oder uns auch irgendwie so Schleim aus der Nase läuft und all diese Substanzen, die sind eben traditionell und in sehr vielen Kulturen stark, stark ekelbesetzt.
Frau Goller, wie ist das, wenn bei Ihnen Kinder auf die Farm kommen? Die sind begeistert, nehme ich an, oder?
Ja, die sind begeistert. Und wo ich vor 20 Jahren angefangen habe, da sind die oft Großeltern oder so, die waren dann immer bitterböse und gesagt, ich geht Schnecke und wie kann man nur? Und heute ist es so, dass alle sehr freudig sind, wenn sie kommen und die Schnecken auch anfassen. Und sie merken dann auch, dass dieser Schleim von der Weinbergschnecke gar nicht so aggressiv ist wie von der Nacktschnecke und dass man den auch verreiben kann. Und vor allem, wenn man dann auch Schnecken streicheln kann, die Weinbergschnecken. Und ich sage immer, wenn jemand mal das Lächeln einer Schnecke sieht, wenn man sie streichelt, das vergisst man nicht so schnell wieder. Ich denke, der Herr Wammer kann das bestätigen, der das sicherlich auch bei mir mal gesehen hat.
Genau, Frau Goller, ich freue mich natürlich sehr, dass wir uns das hier widersprechen, denn wir haben uns ja zuletzt vor 7 Jahren getroffen bei Ihnen in Ihrem herrlichen Schneckengarten auf der Schwäbischen Alb und waren natürlich auch bei Ihnen zu Hause. Und da
haben Sie recherchiert für Ihr Buch, muss man dazu sagen.
Genau, ne? Damals habe ich noch recherchiert für das Buch und wusste natürlich, ich muss auch der Schneckenpäpstin von der Alb einen Besuch abstatten. Und genau, da haben wir uns dann eben auch sehr, sehr angeregt und lang unterhalten und Schnecken gestreichelt.
Also, Herr Schrödel, das ist ja eigenartig. Wir verbannen die Schnecke, wo es nur geht, aus unserem Blickfeld. Aber tatsächlich ist sie ja überall präsent. Ne? Beim Bäcker, im Geigenbau, in der Architektur, alles was mit Schönheit von Formen zu tun hat. Was fällt Ihnen da spontan ein? Wo hat die Schnecke das Copyright?
Ja, also bei Materialsparen der Architektur zum Beispiel, also Schneckengehäuse sind ja oft sehr, sehr substanzsparend auch, indem sie halt dieselben Wände mehrfach verwenden. Ja, in der Spirale wird die Außenwand der Spirale dann die Innenwand der nächsten Spirale. Also das ist schon mal ein sehr gutes Prinzip in der heutigen Zeit. Schnecken sind ja quasi überall auf dem Planeten, außer frei fliegend in der Luft und im permanenten Eis. Und früher habe ich gesagt, einfach nur, sie sind nicht im Eis. Das stimmt nicht, weil eine Kollege, Heike Wägele und ihr Team, die haben auch Meeresschnecken in der Antarktis gefunden, die sich im Meereis, also das einjährige Eis, die sich da einfrieren lassen und in den Sohlekanälchen dann sogar ihre Eier legen und Junge kriegen. Ja, und dann, wenn das Eis wieder taut, im nächsten Jahr sich wieder neue Plätzchen zum Überleben suchen. Also sie sind überall. Ja, sie sind im Boden, sie sind im Wald, in der Wiese, in den Gärten natürlich auch. Heute noch werden Schnecken gegessen in vielerlei Kulturen. Schnecken sind leckere Proteinhäppchen. Ja, das muss man sich auch mal klar machen bei all dem Schleim, den man ja durch Kochen auch oft weitgehend beseitigen kann. Was übrig bleibt, sind wertvolle Proteine. Ja, und Schnecken sind nicht sehr anspruchsvoll. Die sind mit allerlei Futter zufrieden, das sonst keiner will. Gutes Futter.
Frau Goller, ich wollte natürlich darauf hinaus, wo uns die Schnecke sozusagen im Alltag überall begegnet. Nicht als Tier, sondern sozusagen von der Schnecke abgeguckt. Und da gibt es natürlich ein Bild, das haben wir alle vor Augen, ne? Die Glaskuppel des Berliner Reichstags, genau. Beispielsweise darin eben diese spiralförmige Rampe.
Wie eine Schnecke.
Die nach oben führt. Genau, genau. Es gibt noch viele andere Beispiele.
Ja, es gibt den Korkenzieher. Die Schnecke muss sich ja eingraben oder gräbt ein Loch, um ihre Eier zu legen. Das macht sie auch wie ein Korkenzieher. Da kann man eigentlich sagen, das ist mit Sicherheit auch von der Schnecke erfunden worden, genauso wie die Wendeltreppe, wie das Haus wächst, wie eine Wendeltreppe. Da gibt es einige Sachen und was man so von der Schnecke einfach abschaut auch. Gut, zurückzukommen auf der Herr Schrödel noch mit dem Einfrieren. Meine, die Schnecken gefrieren ja auch im Winter und man könnte die Weinbergschnecken auch eingefrieren und sie wachen dann auch nachher wieder auf. Das ist also auch kein Problem normalerweise. Es ist also wirklich insgesamt ein faszinierendes Tier.
Bevor wir auf die reine Biologie der Schnecke gleich zu sprechen kommen, also wie viele Arten gibt es und so weiter, habe ich doch noch eine Frage zur Symbolik, Herr Werner. Ne? Also die Schnecke steht für Gelassenheit, für Geduld, für Ausdauer, für Sanftmut. Könnte das Wappentier der Slow-Life-Bewegung sein? Das muss vielleicht nicht wundern in Zeiten des Achtsamkeitsbooms und so weiter. Und trotzdem werden mit diesen langsamen Tieren Schnelligkeitswettbewerbe ausgetragen. Wir alle haben schon mal von Schneckenrennen gehört. Sie waren bei einem dabei in Congham in Südengland. Erzählen Sie ganz kurz, wie war das?
Genau, das ist sogar das älteste und wichtigste Schneckenrennen der Welt. In Congham, also im Südosten von England, die sogenannte World Snail Racing Competition, ist natürlich ein gehöriges Quäntchen britischer Humor, glaube ich, auch bei dieser Bezeichnung. Aber diese Tradition gibt es schon seit den 60er Jahren und ich bin da natürlich hingereist, auch mit einer extra Berliner Rennschnecke, die ich also auch aus dem Kitagarten meiner Tochter heimlich entwendet habe und auf den Namen Nereide getauft. Und da bin ich dann hingefahren und das war wirklich unglaublich toll. Also es gab so eine konzentrische Rennstrecke, also es ist fast wie so eine Zielscheibe, die auf die Seite gekippt ist. 33 Zentimeter beträgt die Strecke. Ich glaube, der Streckenrekord, der ist schon seit 30 Jahren ungeschlagen, liegt bei 2 Minuten 33 und noch ein paar Hundertstel. Genau, und ich muss aber gestehen, dass meine Berliner Rennschnecke Nereide
da versagt.
Komplett chancenlos war. Ja, die war wirklich versagt. Ich weiß nicht, ob es daran lag, auch der Sommer damals war in Großbritannien extrem trocken und heiß. Sie hat sich da nicht wohl gefühlt. Ich habe sie vielleicht auch nicht richtig gefüttert oder getränkt vor dem Rennen. Aber also als das Rennen vorbei war, da saß sie immer noch da und hat so begonnen zu shakern und zu kopulieren mit einer anderen Rennschnecke. Und also für die beiden war das kein erfolgreiches Rennen, aber für mich selber eine sehr eindrückliche Erfahrung.
Ja, das ist lustig und das ist aber auch ein ernstes Thema irgendwie. Sie schreiben, das ist eine Art Parodie der Beschleunigungsgesellschaft. Frau Goller, aber Sie machen das auch, nicht? Bei sich zu Hause in Münsingen mit Kindergartenkindern.
Das ist die Attraktion immer bei den Kindern. Und wenn 20 Schnecken so im Kreis sitzen, das ist ja wie eine große Dartscheibe mit Ringen, wo sie von innen nach außen laufen. Und wenn so 20 Schnecken drauf sitzen, dann ist eine zielstrebig, läuft die Richtung Ziel. Und das ist immer faszinierend für die Kinder.
Vielseitige Schleimer, was wir von Schnecken lernen können. Das ist heute unser Thema. Mit dabei sind Rita Goller, Schneckenzüchterin auf der Schwäbischen Alb, der Literaturwissenschaftler Florian Werner und der Zoologe Michael Schrödel. So, jetzt aber, Herr Schrödel, als Laie den Schneckenkosmos zu verstehen, grenzt an Unmöglichkeit. Er ist unglaublich vielfältig. Wie viele Arten gibt es denn eigentlich?
Also weltweit denkt man, dass es so um die 80.000 Schneckenarten schon bekannt gibt, aber da gibt es verschiedene Zahlen, niemand weiß es so genau und in Wirklichkeit, wenn man danach suchen würde überall, dann käme man bestimmt auf die doppelte oder auch fünffache Anzahl davon. Und in Deutschland sind es ungefähr 300 Schneckenarten. Auch das weiß man nicht so ganz genau, da gibt es alle möglichen Unsicherheiten und es gibt sogar neue Arten noch in Deutschland zu entdecken, auch wenn man zum Beispiel ins Grundwasser geht oder in den Alpen oder wenn man mit genetischen Methoden rangeht. Früher wurden die Schalenschnecken zumindest ja hauptsächlich nach Schalen bestimmt und auch unterschieden und schon in der Anatomie gab es dann eben Unterschiede und man hat aus manchen Schalenarten dann mehrere Arten gemacht. Und jetzt, wenn man genetisch rangeht, ist es öfter so, dass dann auch diese Arten noch weiter untergrenzt werden in andere Arten.
Haben Sie sowas
wie ein Prozess, der läuft.
Haben Sie sowas wie eine Lieblingsart? Oder ich frage anders, ich habe bei der Vorbereitung hier gelernt, Schnecken sind Tiere, wirklich der Superlative. Manche verfügen über unglaubliche Fähigkeiten. Können Sie vielleicht mal ein paar nennen?
Also da ich mit Meeresnacktschnecken arbeite, mag ich die am liebsten und da gibt's die Seehasen, ja, und die kalifornischen Seehasen halten wahrscheinlich einen Größenrekord an Meeresnacktschnecken, zumindest, also die werden einen halben Meter oder noch größer, ja, und die können auch mit ihren sogenannten Parapodien, das ist so ein verlängerter Fuß auf die Oberseite, da können die fliegen im Wasser, ja, das kann auch nicht jeder. Und viele Seehasen zum Beispiel machen auch Tinte, so ähnlich wie die Tintenfische auch. Hat damit nichts zu tun, ist eine parallele Entwicklung, aber auch die können sich durch Tintenausstoß wehren, wenn sie belästigt werden. Also das sind schon ganz tolle Viecher und hier in der heimischen Fauna ist mein eindeutiger Favorit der Tigerschnegel. Das ist die größte Nacktschneckenart, die es bei uns gibt, wird 20 cm groß, wenn es ihm gut geht. Und ist völlig harmlos im Garten und ist auch recht schnell für eine Schnecke. Also ein Tigerschnegel schafft ein paar Meter in der Stunde und sie sind auch sehr neugierig. Wenn man die auf die Hand tut, dann dauert es ein bisschen und dann ist es oft so, dass die mit ihrer Raspelzunge anfangen, erstmal zu checken, auf was sitzen sie denn da. Und wenn das der Finger ist, dann kratzt es dann ein bisschen, ja, wenn man die Zähnchen spürt.
Den haben wir übrigens auch im Garten, Frau Goller, Sie vielleicht auch in Münsingen. Das sind diese so grau, schwarz, ja, gestreifte, ja, wirklich sehr große.
Aber mag ich auch nicht gern. Nee. Da sind mir die Weinbergschnecken lieber. Aber selbst die spürt man eben auch die Raspelzunge. Also wenn man die auf der Hand hält und sie knabbern im Prinzip an der Haut, dann spürt man das auch. Dann spürt man diese Raspelzunge. Und man kann auch sich ein bisschen gedanklich in die Schnecke reinversetzen. Manches Mal ist es so, wenn ich mit Kindern arbeite, dann sperre ich das ein bisschen ab bei der Schnecke und dann sage ich zu denen, was überlegt sich die Schnecke, sagt zu ihr, sie soll über das Stäbchen gehen, über die Absperrung. Und dann sagen das oft die Kinder, geh oben drüber und plötzlich läuft die Schnecke oben drüber. Ja? Und das ist dann für die Kinder so faszinierend, dass sie denken, sie haben es jetzt der Schnecke gesagt, aber die Schnecke hat es sich ja selber bemerkt.
Herr Schrödel, welche Schnecken fressen uns denn regelmäßig den Garten weg?
Ja, da gibt es so Schätzungen, also 90% der Gartenschäden scheinen von der braunen oder rotbraunen Nacktschnecke zu stammen. Und das ist ganz interessant, da haben wir früher gedacht, das ist Arion lusitanicus, also die spanische Wegschnecke. Und dann haben Frankfurter Kollegen rausbekommen durch genetische Studien, das ist ja gar nicht Arion lusitanicus, was sich da herumtreibt in unseren Gärten, sondern das ist Arion vulgaris, die gemeine oder gewöhnliche Wegschnecke.
Was fressen Schnecken, wenn sie nicht gerade Salat oder anderes frisches Grünzeug futtern?
Also Arion vulgaris mag am liebsten schon Grünzeug, nimmt aber auch gern Kot und Kadaver. Also Kot zum Beispiel auf so Hundewiesen, ja, da sind sie dann sogar nützlich. Oder Kadaver, auch von eigenen Artgenossen, werden genommen. Und besonders viel Appetit haben sie deswegen, weil auch ihr Reproduktionserfolg sehr hoch ist. Ja. Und für viele Eier braucht man viel Futter. Und deswegen werden die im Garten auch sehr lästig. Mhm. Also durch ihre Anzahl und durch die Größe auch und den entsprechenden Appetit, den sie haben.
Stimmt der Eindruck, dass es im Garten immer mehr Schnecken werden? Und haben Sie einen Tipp, wie man dagegen ankommt?
Also es ist schon so, dass diese gemeine Wegschnecke sehr häufig in den Gärten ist und wird halt auch dadurch begünstigt, wie wir unsere Gärten anlegen. Also meistens ist es eine Hecke zum Nachbarn und dann ist ein Golfrasen und dann gibt es ein paar Pflänzchen, also die man nutzen will, nämlich als Blumen oder als Salat oder Gemüse. Und die Schnecken, die verstecken sich in der Hecke und die kriechen dann abends los und zum Fressen, ja, in die Blumenbeete rein. Und da richten sie dann ihre Schäden an. Und auf dem Weg bleiben sie relativ unbehelligt, weil solange die klein sind, hätten sie noch natürliche Fressfeinde. Das geht von vielerlei Vögeln an, über Igel und Spitzmäuse und Erdkröten und Käferlarven und so weiter. Aber die gibt's in unseren sterilen Gärten halt kaum noch. Ja? Und was es jetzt noch gibt, ist Schneckenversteck, Schneckenfutter und die Distanz dazwischen, wo die Schnecken nicht weggefressen werden. Und deswegen, ja, stimmt, also für diese Wegschnecken, die haben ideale Lebensbedingungen in unseren Gärten.
Also ich habe jetzt schon gelernt, jetzt gerade in dem, was Sie sagten, Schnecken sind überhaupt nicht nur Schädlinge, sondern durchaus auch Nutztiere. Ja. Frau Goller, die Weinbergschnecke sowieso, ne, glaube ich, ja, weil sie eben Abfall aß, den ganzen Müll wegfrisst im Grunde genommen.
Gut, aß jetzt nicht unbedingt, das macht die Nacktschnecke, die frisst ja ihresgleichen auch auf, wenn sie irgendwie zertreten werden. Aber jetzt die Weinbergschnecke, die braucht man für den natürlichen, für den Naturhaushalt eigentlich im Garten. Das hat man früher ganz viele Weinbergschnecke gehabt in den Gärten und das war einfach ein wichtiges Tier, das das, was angesenkt ist, im Prinzip wegfrisst. Und es ist auch so, wenn ich jetzt bei mir in den Beeten füttern tue, dann ist die erste die Nacktschnecke. Und dann kommt erst, wenn sie zu langsam ist, erwischt sie fast nichts mehr, die Weinbergschnecke. Darum braucht man einfach, also ich sage immer, und die Leute bestätigen mir das auch zunehmend, dass sie, wenn sie mehr Weinbergschnecken haben, dass die Nacktschnecken dann weniger sind im Garten. Das ist, weil die Weinbergschnecke auch unter anderem die Nacktschneckeneier frisst. Also.
Genau, wenn ich recht informiert bin und Herr Schrödel mögen mir widersprechen, dann trifft das ja auch auf den Tigerschnegel zu. Und ich freue mich jedenfalls auch immer wahnsinnig, wenn ich den in meinem Garten entdecke, den Tigerschnegel, und dem baue ich dann sogar so kleine Steinhäuschen, damit das besonders wohl hat. Da wäre ich auch bei Herrn Schrödel, das ist nämlich auch meine absolute Lieblingsschnecke, zumindest unter den nicht behausten Schnecken, also die Nacktschnecken haben ja eher ein Imageproblem, glaube ich, bei uns in Deutschland. Aber der Tigerschnegel ist eben nicht nur wahnsinnig schön, sondern er hat auch ein unglaublich faszinierendes Paarungsverhalten. Unter anderem jagen sich die beiden Tiere erstmal in so einer Art Kreistanz vor der Paarung sozusagen auf der eigenen Schleimspur hin und her und klettern dann irgendwo hoch und seilen sich dann an einem gemeinsamen Schleimfaden, der, glaube ich, 30, 40 Zentimeter lang werden kann, ab und paaren sich dann kopfüberhängend in der Luft, wie so zwei Hochseilartisten ineinander verschlungen. Und das ist wirklich ein Anblick, den ich nur jedem Nacktschneckenfeind empfehlen kann, weil es ist wirklich unglaublich.
Also das Stichwort Paarung ist natürlich ganz passend jetzt. Wenn wir über Schnecken reden, dann sprechen wir von einem, ja, auch von einem faszinierenden Sexualleben dieser Tiere. Ich sage bewusst Tiere, denn die klassische Unterteilung in Männchen und Weibchen, die gibt es bei den Schnecken nicht. Bei den uns bekannten Landschnecken zumindest nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Schrödel. Schnecken, Landschnecken sind sogenannte Zwitterwesen, Hermaphroditen. Stimmt es, dass Schnecken ein besonders reges und erfindungsreiches Sexualleben führen, dass sie sogar mit wirklichen Liebespfeilen um sich schießen?
Ja, also die Zwitter, das sind Landlungenschnecken. Es gäbe auch noch andere Landschnecken, die keine Zwitter sind bei uns. Ja, das mit dem Liebespfeil bezieht sich auf vorwiegend eine Familie, die Schnörkelschnecken Helicide, und die haben in der Tat Kalkstacheln, die sie dem Partner bei der Paarung oder kurz vor der Paarung in die Seite, am besten in den Fuß, rammen. Und dieser Liebesstachel, da hat man früher gedacht, er überträgt Substanzen zur Stimulation des Sexuallebens. Ja, heutzutage weiß man, der Stimulation, naja, das dient eigentlich eher der Spermienkonkurrenz. Also induziert beim Partner, dass die eigenen Spermien, die man da übertragen will, zur Befruchtung gelangen und nicht die Spermien von vorherigen Geschlechtspartnern. Ja, und da kann sicher Frau Goller berichten, wie die Paarung der Weinbergschnecken, die kann sich ja über sehr lange Zeit hinziehen. Ja, und es ist ja wie ein Tanz. Und vielleicht kann sie das mal beschreiben.
Ja, machen Sie das, Frau Goller.
Ja, gut, die beiden Weinbergschnecken, die treffen sich sozusagen. Und wie gesagt, dieser Liebespfeil ist auch bei den Weinbergschnecken da. Der wird auch abgeschossen, aber das wird eigentlich nur einer abgeschossen. Letztendlich, wo er dann trifft oder ob er trifft, das ist letztendlich egal. Aber die beiden kommen dann zusammen und wenn ich das immer bei den Kindern dann beschreibe, die knutschen jetzt miteinander, weil sie sich so gegenseitig also den Kopf oben reiben und das ist also wirklich fantastisch, dieses Liebesleben von dieser Schnecke. Und das dauert also mindestens einen Tag. Ja, bis dann letztendlich die beiden zusammenfinden. Ja. Das wäre für die Menschen manchmal auch gut, das umzusetzen, denke ich.
Also wenn Sie diese Sendung nachhören wollen oder als Podcast sich runterladen möchten, dann finden Sie auch bei dieser Sendung ein ganz wunderbar ausgewähltes Foto von einem Liebesreigen zweier Weinbergschnecken. Das ist schon ein eindrucksvolles Schauspiel. Wie schnell vermehren sich eigentlich diese Schnecken, Frau Goller, die Weinbergschnecken? Ich will kleinen Exkurs machen. Die amerikanische Schriftstellerin Patricia Highsmith hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Es geht um den Börsenmakler Mr. Coppert, der ist fasziniert von zwei balzenden Weinbergschnecken. Er nimmt sie mit nach Hause. Dort vermehren sie sich derart rasant, dass ihr überforderter Besitzer letztendlich buchstäblich von ihnen erdrückt wird. Also Mr. Coppert erstickt in der Masse aus Fleisch und Schleim. Gut, das ist eine Parabel, die man so oder so interpretieren kann. Aber wie ist das? Wie schnell sind die Schnecken? Was
ganz, ist es nicht mit der Vermehrung. Und das kommt auch drauf an. Meine Schnecken, das ist ja eigentlich letztendlich ein wildes Tier sozusagen. Das heißt, das ist die heimische Weinbergschnecke, keine Zuchtschnecke. Und wenn da halt der Lebensraum nicht dementsprechend ist, dann legen die auch weniger Eier. Mhm. Aber ich kann sagen, so im Schnitt so 20, 25 Eier maximal, aber da bleiben auch nicht alle übrig als kleine Schnecklein, weil da kommen die natürlichen Feinde wieder zum Zug. Mäuse und Käfer und solche Sachen. Da trennt sich dann gleich die Spreu vom Weizen. Das heißt, die Kräftigen, die überleben dann. Okay. Aber eine Weinbergschnecke kann auch nur einmal legen. Eine Nacktschnecke legt ja öfter. Da ist die Vermehrung sicherlich sehr groß, also wenn man die belässt, diese Nacktschnecke.
Ja, wenn man da so von 400 Eiern pro Saison ausgeht, pro Nacktschnecke, und das nächste Jahr wieder, jedes der Jungtiere, wenn es denn überleben, legt wieder 400 Eier. Also da ist man schnell in dem Bereich, wo die Welt von Schnecken überschwemmt würde, wenn sie denn genügend Futter hätten und eben wenig Fressfeinde.
Herr Werner, eine Frage noch zum Stichwort Sexualität. Vor allem in der christlichen Kulturgeschichte ist die Schnecke symbolisch besonders aufgeladen, eben als Inkarnation der Wollust, aber dann paradoxerweise auch als Symbol der Keuschheit. Wie das?
Ja, da waren sich die christlichen Ikonografen offensichtlich nicht so ganz einig, wofür sie nun steht. Also irgendwann ist ihnen auch aufgefallen im Mittelalter, dass diese Tiere sich offensichtlich sehr, sehr schnell vermehren. Aber es gab noch so eine alte Denkschule, die eigentlich auf Aristoteles zurückgeht, dass sie eigentlich sich überhaupt nicht sexuell betätigen. Also Aristoteles sagte, die Schnecken, das sind sogenannte nicht kopulierende Tiere, die entstehen irgendwie so aus so Urschlamm oder Schleim oder Milch, die man irgendwie stehen lässt auf dem Fensterbrett. Und das wurde eben auch aufgegriffen von der christlichen Ikonografie und man sagt dann, ah, das sind Tiere, die sozusagen auch eine unbefleckte Empfängnis praktizieren. Bei wem ist das denn noch so? Natürlich bei der Jungfrau Maria. Und das führt eben dazu, dass in ganz vielen katholischen christlichen Gemälden der Renaissance und des Mittelalters man die Schnecke als Symbol der unbefleckten Empfängnis sieht. Es gibt ein ganz tolles Werk von Francesco del Cossa aus dem späten 15. Jahrhundert, hängt heute in Dresden in der Gemäldegalerie Alter Meister, Maria Verkündigung. Und man sieht eben Maria in ihrem blauen Gewand, dann den Engel der Verkündigung, der ihr sagt, du wirst eben unbefleckt den Heiland gebären. Und zu ihren Füßen kriecht eben so ganz unscheinbar eine kleine Weinbergschnecke. Und ich glaube, ganz lange hat man überhaupt nicht verstanden, was macht die Schnecke auf einer so erhabenen Szene, was hat die da zu suchen? Und die Erklärung ist eben genau die, man dachte, die ist genauso keusch und rein wie die Jungfrau Maria.
Frau Goller, wenn wir da schon bei christlichen Traditionen sind, ich glaube, der Beginn der Schneckenzucht, das hat auch mit unterschiedlichen christlichen Traditionen zu tun, oder?
Ja, gut, früher wurden natürlich in den Klöstern hauptsächlich in der Fastenzeit die Weinbergschnecken gegessen. Die durfte man essen, weil das Schneckenfleisch ja nicht als Fleisch zählt. Und der Schneckenhändler von meinen von meiner Familie hat ja hunderttausende Schnecken transportiert, vor allem auf der Donau Richtung Wien und Donau anliegende Klöster waren Abnehmer. Die haben dann so zwischen 10.000 und 15.000 Schnecken abgenommen. Die wurden in große Fässer verpackt, aber nur im Winterschlaf. Und so mache ich es auch nach diesem Handwerk sozusagen, so wie es der mein Vorfahre gemacht hat, sie letztendlich im Winterschlaf zu verarbeiten. Und wie gesagt, im Katholischen hat man immer Schnecken gegessen. Das war Tradition, auch Aschermittwochsessen. Im Evangelischen hat man immer gesagt, das Ungeziefer essen wir nicht.
Ja, ich glaube, Frau Golle hat die Gründe schon ganz gut benannt, ne? Dass sozusagen eben aus dieser mönchischen Fastenspeise, weil sie eben nicht Fisch und nicht Fleisch sind, die Schnecken, die sich eben vor allem in katholisch geprägten Gegenden durchgesetzt haben und man dann im Protestantismus diesen doch auch irgendwie eben verschwenderisch sich vermehrende Tieren vielleicht auch so ein bisschen skeptisch gegenüberstand, das eben unzüchtig fand, ekelhaft. Und tatsächlich, wenn man sich heute anguckt, sozusagen, was sind die großen, auch Schnecken, kulinarischen Länder und Traditionen, das sind da durchweg katholische Länder. Das ist eben natürlich in Frankreich, in Spanien, in Italien. In Baden-Württemberg ist eben vor allem im badischen Teil, ne, die badische Schneckensuppe, die wird auf der Albhochfläche, die eben doch sehr protestantisch geprägt ist, eher verschmäht. Ne? Und also das finde ich interessant, wie sich da solche konfessionellen Grenzen irgendwie auch nachzeichnen lassen, eben darüber, ob man Schnecken isst oder eher nicht.
Aber zu Ihnen, Frau Gollert, kommen Abnehmer, sage ich mal, aus ganz Deutschland oder wo vermarkten Sie Ihre?
Eigentlich vermarkte ich sie regional. So viele habe ich auch nicht, dass ich sie überall, aber es wollte jeder. Jeder wollte diese Schnecken, sage ich mal, weil die einfach geschmacklich sehr gut sind. Ja. Lohnt sich aber das? Es wird nur regional verarbeitet.
Lohnt sich das, Schneckenzucht?
Das lohnt sich nicht. Das ist eigentlich ein Hobby, sage ich mal. Weil das sind ja kleine nur dabei, wenn Sie jetzt die 4 Jahre, 5 Jahre abzählen, dann ist das verschwindend wenig, was ich eigentlich jedes Jahr auf den Tisch bringe. Aber man könnte da sicherlich was Größeres draus machen, aber man muss auch viel arbeiten an den Schnecken. Also das ist ein Tier, wo man einfach auch achten muss.
Ach, das ist ja interessant. Also ich habe eigentlich immer gedacht, Schneckenzucht, das klingt jetzt nicht besonders aufwendig, man braucht ja nicht viel. Die Schnecke, das einzige Tier, das nicht gejagt, sondern geerntet wird. Ne?
Das sind schon viele gedacht, aber man muss es sehen und leben, sage ich mal. Dann weiß man, wie man mit den Tieren umgeht. Und wenn man mit dem Tier schlecht umgeht, dann stirbt es lieber.
Also Sie müssen Salatköpfe ran schaffen. Darf ich dem Zoologen eine psychologische Frage stellen, Herr Schrödel? Ja. Warum essen wir eigentlich Schnecken? Also wenn wir sie doch eklig finden, wie kaum ein anderes Tier, sie auch manchmal als Haustiere im Terrarium halten, also entweder besonders abstoßend oder besonders nah und trotzdem landen sie auf dem Teller. Ist das nicht paradox?
Es scheint paradox, aber ich denke, das kann man sich heutzutage halt leisten, dass man nicht mehr auf diese Proteine allzu sehr angewiesen ist oder sich auch die Umstände vom Züchten sparen will. Ich denke, früher war man da sehr viel pragmatischer. Ja, wenn man Hunger gehabt hat, dann hat man geguckt, was ist alles essbar. Und da ist es so, dass fast sämtliche Schnecken, die ein Haus haben, kann man essen. Ja, weil das Haus sie vor Feinden schützt mehr oder weniger gut und die keine giftigen Chemikalien brauchen. Das ist bei Nacktschnecken anders. Ja, die müssen sich anders verteidigen gegen Fressfeinde und die haben oft bittere oder zum Teil auch leicht giftige Substanzen drin. Da wird man sich dann zweimal überlegen. Aber ich habe die schon probiert auch so, diese heimischen Nacktschnecken. Ich wollte zur Weltproteinversorgung beitragen. Und habe die dann fachgerecht zubereitet, also entschleimt und eingelegt und gegrillt. Und sie waren immer noch scheußlich bitter. Also, dass man die nicht mag, kann ich verstehen.
Also gut, Nacktschnecken haben kein Gehäuse. Dafür hat die Evolution gesorgt. Dafür sind sie bitter. Das ist sozusagen eine Kompensation dafür, dass das Schneckenhaus sich weggebildet hat, oder? Sehe ich das richtig?
Ja, genau. Mhm. Genau.
Okay, verstehe. Wenn man Schnecken zubereitet, dann muss man sie in kochendes Wasser geben. Ne? Und
ja.
Das klingt ja schon gruselig nach Tierquälerei. Spüren die Schnecken das? Haben
Nein.
die Todesschmerzen?
Also gut, wenn man im Sommer jetzt Schnecken verarbeiten würde, sage ich mal, die haben auch Gefühle, wie jedes Tier. Also das spüren sie schon. Aber jetzt meine Schnecken, die werden, wie gesagt, ausschließlich im Winterschlaf verarbeitet. Das heißt, da haben sie ihren Körper zurückgefahren und so. Und dann kommen sie ins, ich sage immer zu den Wörtern, strudelnde Wasser. Also nicht nur so siedend, sondern das soll dann auch wirklich ein schneller Tod sein für die Schnecken. Sonst könnte ich es auch nicht. Also wenn ich den Schnecken in die Augen schauen müsste, könnte ich keine ins kochende Wasser werfen. Das wäre nicht möglich. Aber das ist ein Sekundentod für die Schnecke.
Das sehe ich auch so. Also ich denke auch, von dem, was wir von der Physiologie und Neurologie wissen, sind die Schnecken gar nicht doof. Ja, haben ein ziemlich gut ausgebildetes Gehirn sogar, gute Sensorik. Aber wenn das schnell geht, ja, sei es jetzt ins kochende Wasser oder der schnelle Schnitt mit der Gartenschere, wenn es unbedingt sein muss, also davon merken die Schnecken nichts. Das ist viel besser als die lange Tierquälerei mit anderen Methoden. Da würde ich gerne noch was nachholen, wenn ich darf. Das Weinbergschnecken Eier fressen, Frau Goller, haben Sie das selber schon mal gesehen? Weil bei mir tun Sie das nämlich nicht.
Nicht alle, sage ich mal. Also, aber das fressen, sie fressen schon, aber sie fressen nicht ausschließlich Nacktschneckeneier.
Ja, weil ich habe nämlich auch Tigerschnägel in Zucht gehabt und geguckt, ob die bösen Feinde der anderen Nacktschnecken sind, wie es gelegentlich geschrieben wird. Also meine Tigerschnägel haben zwar hier und da eine andere Nacktschnecke weggebissen aus ihrem Versteck, aber so richtig Hunger drauf hatten sie nicht und auch nicht auf die Eier. Also auch da muss man schauen, was ist Legende, was ist nicht. Und im Prinzip passiert viel zu wenig ernsthafte Forschung mit diesen Tieren. Ja? Man denkt, man weiß schon alles, aber wenn man sich dann damit beschäftigt, dann sieht man, hoppsa, so viel weiß man ja dann doch wieder nicht.
Und das Stichwort Forschung, Herr Schrödel, greife ich gerne auf, denn ja, wir können tatsächlich viel von der Schnecke lernen in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Medizin. Können Sie ein paar Stichworte sagen? Was kann die Schnecke da beitragen?
Ja, zum Beispiel das schon angesprochene Nervensystem, also sehr große Schnecken haben lange Nerven, da würde mit langsamer Leitungsgeschwindigkeit wird die Schnecke nicht merken, wenn sie angebissen wird hinten, ja, bis der Reiz vorne im Gehirn ist, würde lange dauern, deswegen haben die Schnecken dann einen Trick, sie haben nämlich sehr dicke Leitungsbahnen und auch sehr große Nervenzellen, die Reize dann verarbeiten und es geht dann schneller. Ja, und deswegen, weil man an die Nerven gut rankommt und an die Leitungsbahnen und die Gehirne einigermaßen überschaubar sind, sind Schnecken Modellorganismen in der Neurologie. Mhm. Es gab sogar einen Nobelpreis, hauptsächlich eben zur Forschung an der Meeresschnecke, an Seehasen für Erich Kandel. Und das andere ist, wenn Schnecken Schalen verlieren, dann müssen sie sich anderweitig vorm Gefressenwerden schützen, haben wir ja schon gesagt, und akkumulieren oder evolvieren erstmal vielerlei chemische Substanzen, die bioaktiv sind. Mhm. Also Nacktschnecken werden besiedelt von Pilzen, Bakterien und Viren auf dieser großen, glibbrigen Haut, ja, außer sie wehren sich dagegen über solche Substanzen. Und es gibt fast unendliches pharmazeutisches Potenzial. Ja, inzwischen gibt es auch schon zugelassene Krebsmittel aus Seehasen und viele, viele Stoffe sind in Erprobung. Ja, ob das dann zu Medikamenten taugt oder nicht, muss man immer sehen, aber theoretisch ja. Und die Natur hat über Jahrmillionen Jahre so viele potenziell nützliche Substanzen produziert, die wir noch gar nicht kennen, dass wir uns dahinter klemmen sollten.
Mhm. Frau Goller, es hat mich sehr beeindruckt, dass Sie, was Sie mir vor der Sendung erzählt haben, dass zu Ihnen auch Krebsmediziner kommen,
ja,
oder Ärzte, die in Sachen Neurodermitis ihren Rat suchen, gerade auch mit Kindern.
Genau.
Wollen Sie das erzählen?
Ja, gut. Die Schnecken, wenn man die auf die Haut dann setzt, die fressen so diese Schuppen weg, also die knabbern sie weg. Und dann, wenn sie so drüber kriechen mit dem Schleim, dann sagen die Kinder auch, die jetzt schon bei mir mal waren, das fühlt sich jetzt ganz gut an auf der Haut. Hm. Das heißt, der Schneckenschleim dichtet dann so ein bisschen diese Entzündungsstellen dann ab. Dann Krebsärzte, die holen ab und zu Schnecken bei mir, weil sie sagen, dass sie da im Prinzip durch diese Therapien viel Eiweiß verlieren und dann letztendlich die Schnecken können das ganz schnell dann wieder aufholen, weil sie ja im Prinzip reines Eiweiß haben. Aber ob das hilft oder nicht, da gibt's ja im Prinzip keine wissenschaftliche Auswertung.
Es kommen auch ganz andere Leute zu Ihnen, sagten Sie, ne? Also auch die einen Becher Schneckenschleim abgefüllt bekommen wollen.
Genau.
So von
genau.
Wegen Anti-Aging,
genau.
Wundermittel und so weiter.
Ja.
Machen Sie das?
Nein, ich mache auch keinen Schneckenschleim, weil die Schnecke muss man dann ärgern, dass sie den richtigen Schleim abgibt. Und dieser Schleim müsste man dann im Prinzip dann wiederum sofort im Prinzip festigen letztendlich. Sonst wird er stabil, der wird ja hart, dieser Schleim dann. Und den kann man dann so nicht in eine Salbe bringen. Aber da rufen viele an gerade im Moment, das wäre sicherlich machbar, aus diesem Schneckenschleim dann irgendwelche Cremes oder für die Haut Cremes dann zu geben. Das wäre sicherlich ein interessantes Thema. Die Schweizer haben schon Cremen, Schneckencremen und solche Sachen, aber da ist halt viele Sachen auch drin in dieser Creme, wo auch nicht unbedingt so gewollt sind, sage ich mal.
Was ich ja gelernt habe, Herr Werner, auch unter anderem in Ihrem Buch, ist, dass Schnecken je nach Bedarf ganz unterschiedlichen, verschiedenen Schleim produzieren können. Sie haben das auch selbst beobachtet, ne?
Genau, ich durfte das beobachten bei so einer schwarzmündigen Bänderschnecke, dass sie, also ich habe sie tatsächlich an eine Trompete, die ich bei mir zu Hause hatte, draufgesetzt und wollte mal gucken, ob die da hochklettern kann. Und daran scheiterte sie zuerst kläglich und dann sah ich aber, wie sie so unheimlich anfing zu schäumen, also offensichtlich eine Art Spezialkleber herausbildete aus ihrem Kriechfuß vorne. Und dann plötzlich lief sie mühelos diesen wirklich sehr, sehr glatten, senkrechten Trompetenhals empor. Und es ist eben wirklich, ja, faszinierend, dass sozusagen je nach Situation, also ob sie jetzt gerade einen Schaden an ihrem Gehäuse haben, der geheilt werden muss, ob sie eben steil hochklettern müssen oder in der Ebene eher schneller kriechen, dass sie also offensichtlich die Konsistenz ihres Schleims da anders dosieren können und anders zusammensetzen.
Der Zoologe kann das natürlich erklären.
Ja, es gibt vielerlei verschiedene Schleimdrüsen, die in so einer Schnecke vorhanden sind, ja, und die haben alle unterschiedliche Funktionen und werden aktiviert, wenn es halt vonnöten ist.
So, wir sind fast am Schluss dieser Sendung. Wir könnten noch stundenlang weiter diskutieren, weiter sprechen über das Wunder Schnecke. Eine Frage, die am Schluss nicht fehlen darf, der Klimawandel mit Hitzewellen, mit Starkregen. Herr Schrödel, Segen oder Fluch für die Schnecke?
Naja, durchaus nicht so schlimm für die Arion vulgaris, also die gemeine Nacktschnecke in den Gärten. Die kommt relativ gut mit Wärme zurecht, kann auch mal in der Sonne kriechen und fressen. Also die ist eher noch ein Nutznießer, weil andere Schnecken eben mit solchen Bedingungen nicht gut zurechtkommen. Und ansonsten sind Schnecken im Allgemeinen oft sehr speziell an Habitate und Umweltbedingungen angepasst und sie können ja jetzt nicht mal schnell weg, wenn sich die Bedingungen ändern. Weswegen Schnecken in der Regel prima Bioindikatoren sind, das heißt, sie reagieren sehr empfindlich auf Umweltveränderungen, was gar nicht gut für die Schnecken ist. Weiß kaum jemand, Schnecken sind vermutlich die bedrohteste Tiergruppe überhaupt in Deutschland.
Das wollte ich gerade sagen, ne? Es gibt geschützte Arten, also die Weinbergschnecke zum Beispiel, darf man natürlich nicht in freier Natur sammeln. Wird die Liste länger oder kürzer werden?
Die Liste wird mit Sicherheit länger, wenn man sich entsprechend drum kümmern würde. Aber so ganz einfach ist es eben mit der Schneckenbestimmung und auch Schneckenzählung nicht. Also die meisten Arten, wie bei allen anderen Tiergruppen eigentlich auch, die meisten Arten werden nicht groß, sondern sind eher so im winzigen Bereich, ja, 1, 2, 3, 4, 5 Millimeter und die Schalen schauen alle recht ähnlich aus. Also da muss man sich schon ernsthaft damit beschäftigen, wenn man da zur richtigen Bestimmung kommen will.
Gut, dann die Schlussfrage in die Runde. Was können wir für die Schnecke tun?
Man sollte ein bisschen auf sie achten, sage ich mal. Sie hat jetzt gerade mit dem Klimawandel, durch das, dass ein winterschlafendes Tier ist, natürlich auch Probleme. Wenn die Winter wärmer werden, wird sie wach. Und dann, wenn es natürlich noch mal wochenlang kalt wird, dann erfriert sie. Es ist so ein faszinierendes Tier, diese Weinbergschnecke, dass man wirklich sehr, sehr auf sie achten muss, damit sie uns erhalten bleibt.
Ich finde schon, dass wir viel lernen können von den Schnecken, indem wir uns anschauen, dieses Tier, was eben doch sehr oft verlacht wird wegen seiner Langsamkeit, wegen seiner Schleimigkeit, das eben auch als Schimpfwort gilt, sei nicht so wie eine Schnecke, dass das doch bislang zumindest evolutionär unglaublich erfolgreich war. Also es gibt diese Tiere immerhin seit einer halben Milliarde Jahre. Also der Mensch ist wirklich nur ein kleiner Wimpernschlag im Vergleich dazu. Und eben dieses Tier, über das wir uns so gerne lustig machen, das ist eigentlich extrem erfolgreich erdgeschichtlich. Und ich glaube, daraus können wir als Menschen uns doch auch eine große Scheibe Bescheidenheit und Demut abschneiden.
Ja, kann ich nur zustimmen, was Herr Werner gerade gesagt hat. Also im eigenen Bereich dafür sorgen, dass eben möglichst naturnah gewirtschaftet wird. Aber auch durchs Konsumverhalten. Also ich bin für flächendeckende Biolandwirtschaft, weil alles andere geht zulasten der Tier- und Pflanzen- und Pilzwelt etc. Und naturnahe Habitate, wo es sowas noch gibt, großräumig, gehören meiner Meinung nach unter Schutz gestellt. Und langfristig ist es so, hat die Natur mit uns Menschen wahrscheinlich weniger Probleme als wir mit der Natur, wie man derzeit sieht. Also wir sollten viel besser darauf achten, was mit uns lebt.
Sagt der Münchner Zoologe Michael Schrödel hier im Forum. Vielseitige Schleimer, was wir von Schnecken lernen können. Außerdem mit in dieser Runde Rita Goller, Schneckenzüchterin auf der Schwäbischen Alb, und der Literaturwissenschaftler Florian Werner. Herzlichen Dank in die Runde. Mein Name ist Gregor Papst. Tschüss und einen schönen Abend.